herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt, ein Leben zu Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Tina und der heutige Gast, der ist mir nicht fremd. Das freut mich auch sehr. Heinrich, schön, dass du da bist. Mein Hallo. Ehemaliger Bibelschullehrer. Oh. Genau. Und du darfst dich gerne selber genauer vorstellen, also.
Ja, was soll ich alles sagen? Ich heiße Heinrich, hast du schon gesagt. TÜVs mit Nachnamen. Bin glücklich verheiratet. Vater von 6 Kindern. Die älteste Tochter heiratet in Kürze. Der jüngste ist 10. Meine Frau ist Helene. Und ansonsten bin ich Prediger in der Gemeinde und wie Tina schon sagte, unterrichte ich auch in der Bibelschule einige Fächer bei uns in der Gemeinde in Bielefeld.
Sehr gut. Ja, du bist auch mit Jesus unterwegs und vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr in deine Geschichte hineinnehmen, wie du zum Glauben gekommen bist.
Ja, also wenn du die Frage so stellst, zum Glauben gekommen, ich kann mich an keinen Tag im Leben erinnern, wo ich nicht im Glauben war, gewisserweise. Also der Glaube ist ein Stück weit in die Wiege hineingelegt. Ich bin aufgewachsen, glücklicherweise mit biblischen Geschichten, mit viel Information über Gott und Jesus. Hab das sehr früh mitbekommen. Und doch ist Glaube nicht gleich Glaube. Sag mal, das war ein toter Glaube, solange die Beziehung zu Jesus nicht da war. Und wirklich lebendig wurde der Glaube erst, als ich im 16. Lebensjahr war, also 15,5, als ich damals endlich wagte, nach jahrelangem Kampf, Gott wirklich anzusprechen im Gebet und ihn zu bitten, meine Sünden zu vergeben und mich zu seinem Kind zu machen. Also die Vorgeschichte dazwischen, weiß ich nicht, das wäre noch vielleicht eine Geschichte für sich, ist jetzt nichts besonders Spektakuläres, Dramatisches oder so in dem Sinne, aber es war halt etwas, was damals in den Teenie-Jahren, also ein jahrelanger Prozess war, Kampf war, wo ich wusste genau, ich muss Gott einfach nur anrufen und bitten und er wird seine Verheißung erfüllen, aber das war ein langer Weg, bis ich dann endlich soweit war, Gott anzurufen. Und ab dem Punkt wurde der Glaube halt lebendig und seitdem bin ich, wie du sagst, mit Jesus unterwegs. Ja.
Also die Sünde war dir schon sehr bewusst. Gerade ist ja oft, wenn man christlich aufwächst, dass man ja auch gute Werte hat und das gut lebt. Aber dir war schon ganz klar, okay, ich brauche konkret Sündenvergebung.
Ja, mir wurde schon als Kind durchaus bewusst. Also mein aufbrausender Charakter, Jähzorn, Explosionen voller Wut und Zorn und auch verschiedene andere Dinge, die ich getan habe, das Sündenbewusstsein wuchs natürlich im Laufe der Zeit. Aber gerade jetzt, wenn du die Frage stellst, zum Glauben gekommen, der Glaube, dass ein Gott da ist, dass Jesus da ist, dass mir vergeben werden kann, das war ja alles gegenwärtig. Aber dann als Kind hörte ich, so mit 9 Jahren, glaube ich, ein Mensch muss sich halt bekehren. Das heißt, er muss sich an Gott wenden, um Vergebung bitten. Da dachte ich, ja, kleine Kinder gehen ja nicht verloren. Ab wann gilt das überhaupt? Ja, fragte ich meine Mutter damals. Sie sagte, ja, wenn du es verstehst, dann gilt das. Und ja, gut, dachte ich, habe es noch nicht verstanden. ja, dann kam ich nach Deutschland. Also ich bin dann in der Sowjetunion geboren, aufgewachsen in Kirgisien in Deutschland. 1988 kam ich zum ersten Mal in eine Evangelisation mit Willem Pals und die Botschaften waren schon sehr ansprechend für mich. Aber es war für mich immer so ein Unding, irgendwie zu einem roten Punkt zu gehen, also in einen Raum, einen Seelsorgerraum und so. Also das hätte ich nie getan. Und irgendwann merkte ich halt, ich bin durchaus so weit, ich verstehe es und so schwankte das ein bisschen, dass man mehr angesprochen ist, dann eine Zeit lang spricht Gott gar nicht mehr zu einem und man weiß, ich will mich noch bekehren, aber es fühlt sich einfach nicht, du bist nicht angesprochen, du kannst nicht einfach bekehren, weil du gerade willst oder so, ja, es ist ja schon da, Gott ruft. Ja, und durch die Jungscherzeit hindurch hörte ich auch sehr viel über Bekehrung, über Heilsgewissheit, das Leben mit Jesus und so, ne, und ich wusste, ich will das, aber also diese, das ist schon sehr interessant manchmal, ist ja eigentlich, du musst ja eigentlich nur zu Gott beten, ja, aber so diese Überwindung, ich habe es ja ganz allein dann getan, ohne irgendwie Zeugen dabei, aber diese Überwindung, die muss irgendwo geschehen, ja, also man muss Gott schon ansprechen, wenn man mit ihm eine Beziehung eingehen will und dieses Ansprechen, das hat Jahre gebraucht, bis ich dann soweit war, ja.
Dann hat sich auch viel getan, bis hin, dass du jetzt Prediger und Bibelschullehrer bist. Wie waren die Auswirkungen gleich nach der Bekehrung so oder was hat sich dann geändert?
Also zunächst mal der Moment der Bekehrung, das war für mich sehr interessant. Ich habe sehr viel, wie gesagt, darüber gehört, dass Menschen Probleme haben mit Heilsgewissheit, bekehren sich und dann wissen nicht, war das jetzt echt oder war es nicht echt. Ich habe mir immer gedacht, also wenn ich mich bekehre, dann ganz und dann keine Heilsgewissheitsprobleme mehr. Das muss dann ganz klar stehen. Und ich habe halt gehört, dass viele Menschen dann das Problem haben, dass sie auf Gefühle verlassen und sagen, ja, ich fühle aber nichts. Bin ich jetzt gerettet oder bin ich nicht oder so? Und ich habe mir fest vorgenommen, so, ich werde zu Gott beten und ich werde auf sein Wort vertrauen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und so weiter. Das heißt, ich werde gleich beten und danach habe ich keine Gefühle. Ich weiß einfach, Gott steht zu seinem Wort. So ging ich in das Gebet hinein. Und nach dem Abend war ich aber so voller Freude und so glücklich, dass ich, was ist das denn? Ich habe es überhaupt nicht erwartet. Also so eine übernatürliche Freude, die ins Herz kam, die hatte ich nur noch einmal im Leben. Das war gleich nach meiner Taufe. Also da habe ich noch ein Beweisfoto, also ich bin ja sonst eher so, gucke so ernst, sage ich mal, aber so Tauffoto, verstehe gar nicht, ich strahle über das ganze Gesicht, ne? Das waren so die ersten Auswirkungen, sage ich mal. Es hat dann nach der Bekehrung ein bisschen gedauert, bis ich damit rausgekommen bin, dass jemand gesagt habe überhaupt. Kurz darauf gab es eine kleine Jungschaftsfreizeit, Wochenendfreizeit, da hat mich jemand gefragt, bist du überhaupt schon bekehrt? Das war das erste Mal, dass ich überhaupt mich geoutet habe und das gesagt habe, weil ich glaube, viele dachten, ich wäre schon längst bekehrt. Also weil ich habe mich schon bemüht, also als Christ zu leben, sage ich mal. Gut, mir war schon wichtig, nichts vorzuheucheln in dem Sinne, aber es war mir schon wichtig. Also wenn ich in der Jungschaftsfreizeit zum Beispiel öffentliche Gebete habe vor dem Essen oder so, ja, wird man ja angesprochen oder so, ich habe darauf geachtet, dass ich Gott nie meinen Vater nenne. Ich wusste, ich bin noch nie sein Kind. Boah. Ich kann nicht sagen, Vater im Himmel, das wäre geheuchelt für mich. Essen und nicht mein Vater, das wusste ich, ja. Das war dann für mich natürlich was anderes. Jetzt war klar, Gott ist mein Vater, ich kann ihn so ansprechen und kurz darauf wurde ich angesprochen, in der Jungschar auch ein kleines Wort weiterzugeben. Und der damalige Jungschar-Leiter, ich habe dann gesagt, weiß ich, habe mich gerade vor ein paar Wochen erst bekehrt und so. Ja, so kam das dann nach und nach, dass man in der Gemeinde, in der Jungschar, später Jugend dann auch sich beteiligt hat in Bibelarbeiten, auch mal was geleitet hat, sage ich mal. Und so hat sich Stück für Stück weiter dann entwickelt.
Ja, schön. Bei mir war das auch tatsächlich ähnlich mit Bekehrung und Taufe. Aber Gott wirkt ja auch das unterschiedlich in den Menschen.
Ja, auf jeden
Fall. Einen erleben es so, die anderen so.
Ich würde keinem sagen, du musst es so erleben, sonst ist es. Meine Erwartung war eine andere.
Ja.
Aber deswegen, was war für mich so ein kleiner Bonus von Gott, so ein obendrauf. Schön. Bin ich sehr dankbar für.
Ja, das glaube ich. Ja, gibt es einen Bibelvers, der dir besonders wichtig ist? Vielleicht generell über dein Leben gestellt oder auch aktuell, worüber du oft nachdenkst? Also...
Ja, also es sind da immer wieder Bibelverse, die einem so bewusst werden für eine Zeit. Ne? Besonders interessant finde ich so die Uhrzeitverse mit UHR. Ah. Also wenn ich morgens im Bett liege und da gucke, 6.33 Uhr, Matthäus 6.33 Uhr, ja, oh. Das ist immer interessant, solche Verbindungen. Aber so, wenn ich so überlege, welche Verse mich tatsächlich so von meiner Jugendzeit an begleitet haben, sind es eigentlich zwei Verse aus Psalm 37, Vers 4 und 5. Habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und der Vers darauf, befiehl dem Herrn deinen Weg, so wird er handeln. Oder so wird er es vollbringen, wie die Schlachter es jetzt sagt. Das sind eigentlich Verse, die mich so durchweg begleitet haben, wo ich, zu denen ich immer wieder zurückgekommen bin, auch jetzt noch, die ich auch jetzt meinen Kindern versuche einzuprägen. Und sag mal, ganz besonders intensiv in der Zeit der Partnerwahl natürlich, aber auch sonst alle anderen Entscheidungen, das ist so... Wenn ich so im Rückblick schaue, das sind eigentlich so die Verse, die mich über diese ganzen Jahre am intensivsten begleiten, glaube ich.
Die Uhrzeitverse, sehr spannend. Vielleicht für den einen oder anderen auch eine Brücke.
Ja, 14.33 zum Beispiel, auch eine schöne Zeit, die sehe ich aber irgendwie seltener. Das,
aus welchem Buch dann?
Lukas 14.33.
Was steht da?
Es kann niemand mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat, zum Beispiel.
Ja, sehr gut. Ja, aber du hast auch gerade schon Thema Partnerwahl angesprochen. Da gehe ich jetzt auch mal gern drauf ein. Du bist verheiratet, hast du ja auch am Anfang erwähnt. Wie lief das bei euch ab? Also, wie hast du den Willen Gottes erkannt? Wie bist du vorgegangen? Nimm uns da mal mit rein.
Ja, also ich muss dazu sagen, wir, also Helene und ich, haben ja relativ spät geheiratet. Also ich war 26, sie 24. Und damals, so in unserer Jugendzeit, waren die meisten da schon längst Papa, Mama oder so, schon längst verheiratet. Das war viel früher. Bei uns hat es ein bisschen gedauert, bis wir zueinander gefunden haben. Und das hat sicherlich mehrere Gründe. Also ich hole ein bisschen weiter aus, sag ich mal.
Gerne.
Ne? Also wenn man nicht gerade schon mit 20 unter der Haube ist, glaube ich, dann kann das eine lange Geschichte werden. Also als kleiner Junge habe ich immer gedacht, Menschen verlieben sich und dann heiraten sie. Und dann in der Jugendzeit, in der Gemeinde, hörte ich so Themen über Partnerwahl. Ich habe erst nicht verstanden, wofür braucht man solche Themen. Also wenn man sich verliebt, dann heiratet man und wenn nicht, dann eben nicht. Ne? langsam begriff ich aber, okay, es gibt da doch gewisse Dinge zu bedenken und so. Einfach ist das nicht unbedingt. Und in meiner Teenie-Zeit, so in der Jugendzeit eher, da habe ich ein kleines Büchlein gelesen von William MacDonald, Der bessere Weg. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das vom CLV. William MacDonald ist ja selbst sein ganzes Leben lang ledig gewesen. Und er schreibt über 1. Korinther 7 und so diese Fragen, also über den Weg des Ledigseins, also als Lediger dem Herrn dienen. Und das hat mich damals aber auch gepackt und ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, soll ich überhaupt heiraten? Oder will Gott mich als einen unverheirateten Mann gebrauchen oder so? Und damals als Jugendlicher sprach für mich manches durchaus auch dafür. Und ich dachte, vielleicht soll ich gar nicht heiraten und so. Das hat mich halt auch bewegt. Was ist der richtige Weg? Gut, irgendwann war mir doch klar, gut, mein Weg ist wohl eher doch zu heiraten. Und so stellte sich natürlich die Frage. Was ich in der Jugendzeit auch manchmal erlebt habe, war, dass ich halt den Eindruck hatte, viele Jungs, die haben so schrecklich eilig, sie haben Angst, dass ihnen jemand das Mädchen wegschnappt oder so. Und von dem Gesichtspunkt aber gesehen, dass man sagt, also man kann sich von Gott führen lassen und in dieser Frage, dann war mir eigentlich so der Gedanke wichtig, wenn Gott für mich eine Frau hat, dann wird sie schon bleiben, bis ich soweit bin oder so. Da wird es mir keiner wegschnappen, dieses Befiehl dem Herrn deinen Weg eben, er wird handeln. Und so hatte ich es zunächst einmal nicht ganz so eilig, aber gut, ich war sowieso ein bisschen spät in der Entwicklung, sagte ich mal. Ich bin ja mit 7 erst eingeschult in der Sowjetunion. Als ich nach Deutschland kam, habe ich eine Klasse wiederholt. So habe ich mit 18 erst Ausbildung angefangen, war mit 21 erst fertig. Und so zum Ende der Ausbildungszeit war es dann schon so, dass mich die Frage schon intensiver bewegte, wie soll ich heiraten. Und damals habe ich mich Hals über Kopf verliebt in ein Mädchen. Und ja, da wurde mir aber von ihr abgeraten. Gut, dann gezögert, gewartet, gebetet, geprüft. Und dann war die weg, also mit jemand anders. Und das war ja eigentlich schon immer mein Grundsatz gewesen, wer weg ist, der war nicht für mich bestimmt. Das ist in Ordnung so, okay. Aber das war so die erste große Liebe in der Jugendzeit, wo so die Gefühle so durchgingen, sag ich mal so. Ja, ich betete weiter und prüfte und dann wiederum bekam ich eine Empfehlung für ein Mädchen, das ich gar nicht kannte. Und ich bin da sehr ungeschickt vorgegangen, weil ich war da sehr viel falsch gemacht. Aber ich habe sie halt angesprochen und wir haben uns ein paar Mal getroffen. Und das war ein wochenlanges Hin und Her. Also sie kannte mich ja nicht und wollte auch nicht irgendwie voreilig Nein sagen, was vielleicht doch Gottes Wille ist. Also das ist halt die Frage, ja, wie geht man die Sache dran? Was ist Gottes Wille? Wie erkenne ich das? Ein größeres Thema, ja. Sage ich mal. Um es kurz zu machen. Nach Wochen war ich endlich froh, ein Nein bekommen zu haben und meine Ruhe zu haben, weil ich war völlig fertig innerlich, sag ich mal so, ne? Also ich habe mich von Menschen beraten lassen, das ist schief gegangen. Okay, beim dritten Versuch habe ich von keinem mir irgendetwas sagen lassen. Ich habe keinen gefragt, ich habe mir gar keinen Rat eingeholt. Ich habe mich total von meinen Gefühlen leiten lassen. Wobei, so würde ich es auch nicht sagen, ich war sehr verliebt, ja. Natürlich habe ich gebetet und ich war der Meinung, erkannt zu haben, dass es richtig ist, dieses Mädchen zu fragen. Es war 6 Jahre jünger als ich. Gut, habe ich dann auch gemacht. Und es kam tatsächlich auch eine Beziehung zustande. Also die Liebe war halt gegenseitig da. Und fast 2 Jahre später, 6 Wochen vor dem geplanten Hochzeitstermin, haben wir unsere Verlobung aufgelöst. Das war natürlich sehr hart. Und sagt, ich habe auch viel falsch gemacht. Aber jetzt habe ich die Erfahrung, jetzt habe ich Menschen gefragt, Rat eingeholt, es ist schief gegangen. Jetzt habe ich gar keinen Rat gefragt, es ist noch mehr schief gegangen. Wow. Okay, wie geht man da weiter? Das war schon eine harte Sache, sag ich mal. Und die Fragestelle ist natürlich komplett neu. Ja, also ich war ja schon der Meinung, von Gott geführt gewesen zu sein. Aber was ist jetzt? Was machst du weiter und so? Mhm. Und da kannst du überhaupt Gottes Willen erkennen. Und das ist dann komplexe Geschichte, sag ich mal. Ne? Das, man hat ja was zu verarbeiten. Gleichzeitig stellt die Frage, wie geht's überhaupt weiter? Ich war nicht so irgendwie frustriert, dass ich gedacht hätte, Gottes Willen kannst du eh nicht erkennen oder so, kannst alles knicken, das nicht. Ich habe dann weiter sehr viel gebetet in der Zeit, dass Gott mich da weiter führt und lenkt, wie es dann weitergehen soll. Und sicher hier und da mit Leuten gesprochen, aber nicht jetzt konkret oder so, wen soll ich heiraten, sag ich mal. Natürlich habe ich von manchen dann auch noch eine Lektion drauf verpasst bekommen, was hast du damals eigentlich gemacht und so, hättest ja gleich wissen können oder so. Ne? Letztendlich im Rückblick, ich weiß es gar nicht, wie ich das jetzt beurteilen würde, ob ich sagen würde, ich habe wirklich alles falsch gemacht und ich habe nur auf Gefühle geachtet oder so. Oder ob es nicht auch ein Teil des Weges war, den Gott mit mir und mit ihr sicherlich auch ging, ja. Auch durch diese solche Zeiten wird man ja ein Stück weit geformt, auch wenn man sie keinem wünscht, sage ich mal, und auch sie selbst nicht. Es ist kein gutes Gefühl, wenn man dann in der Gemeinde die Bekanntmachung hört, die Verlobung von Heinrich und so weiter wurde aufgelöst oder so, ja. Das, ich war der erste Fall. Ich kannte niemanden vor mir.
Boah.
Aber gut. Das ist ein Stück Lebensgeschichte, die kann ich jetzt meinem Leben nicht streichen. Gut, wie gesagt, weiter. Ich hatte viel gebetet und natürlich Augen offen gehalten. Wie führt mich der Herr weiter? Wer könnte jetzt wirklich die Frau fürs Leben sein? Ja, und dann kam ich dann auf Helene, mit der ich jetzt verheiratet bin. Und wie das dazu kam, also ich meine, ich kannte sie kaum. Sie war von einer anderen Gemeindestelle, nicht da, wo ich war. Also wir haben in Bielefeld eine große Gemeinde mit mehreren Zweigstellen und ich kannte sie ein bisschen von früher und so. Und wir waren ein Stück weit Arbeitskollegen, nicht wirklich, also ehrenamtliche Kollegen, sag ich mal. Ja. Also ich habe ja damals schon im Verlag angefangen, Bücher zu machen und sie hatte Bücher abgetippt. So kam ich zu ihr nach Hause, sie hatte die Bücher abgetippt und ich habe die Diskette abgeholt. Also Diskette für die, wie nennt man die Generation jetzt? Generation Z, XY, keine Ahnung. Es gab damals noch keine USB-Sticks, keine E-Mails oder so. Man hatte auf so eine schwarze, quadratische Scheibe was gespeichert. So kam ich ein bisschen in Kontakt mit ihr, sage ich mal. Versuchte ein bisschen Kontakt zu knüpfen. Aber um es ganz ehrlich zu sagen, ich fand sie nicht besonders attraktiv. Und ich war damals noch nicht so begeistert von ihr. Und ja, sie war auch so schüchtern und so. Ja, dachte ich damals. Heute weiß ich, was für eine Kämpfernatur sie ist, aber naja. Aber ich wusste halt nicht so richtig. Aber doch war das irgendwie so, dass mir ihr Name immer wieder in den Kopf kam. So, ich weiß, einmal in einem Gespräch, ihr Name wurde nicht erwähnt, aber irgendwie kam sie mir und irgendwie wurde mir innerlich einfach bewusst, dass sie vielleicht wäre. Ja, ich weiß noch, wie ich damals, Januar, Februar 2001, gebetet habe, Gott, wie lange hältst du mich zum Narren, wann zeigst du mir endlich, was ich machen soll? Und da ging mir so ein Gedanke, keine Stimme gehört, aber wie so, also so ein Gedanke so nach dem Motto, wer hält dir eigentlich wen zum Narren? Jetzt greif zum Hörer und ruf sie an. Ups, okay, ich will Gott ja auch nicht zum Narren halten, aber mir war irgendwie klar, du weißt Bescheid. Und ich habe gewisserweise auf eine Gelegenheit gewartet, so wie es damals in der Jugendbund so üblich war, man bringt das Mädchen nach Hause, du hast das Auto voll und du legst die Route so, dass du dir als letztes nach Hause bringst und dann kannst du mit ihr in Ruhe reden oder so. Da hätte ich bis heute warten können, das wäre nicht passiert, sag ich mal. Ne? Das gab's einfach nicht. Naja, und so griff ich zum Hörer und rief sie an. Habe sie total überruppelt. Ich habe gefragt, hast du heute Abend Zeit? Sagt er, nee, wir sind gleich unterwegs. Aber worum geht's? Willst du die Diskette vorbei? Ja. Nee, ich wollte eigentlich mit dir spazieren gehen. Ups, ja, da war natürlich alles klar, was ich will. Aber es konnte nicht am selben Abend stattfinden. Gut, ich glaube, sie hat die Nacht gebraucht. Aber am nächsten Morgen haben wir uns dann getroffen und uns 2 Stunden lang intensiv unterhalten. Und da habe ich gemerkt, dass es doch gar nicht ein so schüchternes Mädchen ist, ja, sondern da steckt richtig Kampfgeist auch noch mit drin. Ja, gut, sie hat mir versprochen, in 2 Wochen eine Antwort zu geben. Und in diesen 2 Wochen, ja, habe ich viel gebetet, viele Bücher gelesen und so weiter. Es war halt spannend, aber doch ja positiv die Erwartungshaltung. Ja, nach 2 Wochen rief ich sie dann nochmal an. Wir haben uns nochmal getroffen zum Spazierengehen. Da habe ich das Jawort abgeholt. Das heißt abgeholt. Also da habe ich nochmal nachgefragt und sie hat mir ihre Zustimmung gegeben.
Heftig, also die Geschichte kann ich auch gar nicht, ne? So als Bibelschullehrer erzählt man ja jetzt auch nicht unbedingt seine Lebensgeschichte, aber nee. Gerade mit der Verlobung, wie war das, nachdem das aufgelöst wurde, in deiner Beziehung zu Gott, was hat sich da getan?
Gut, ein Stück weit erwähnte ich das ja schon, dass ich jetzt nicht verzweifelt war nach dem Motto, Gott hat mich irgendwie irregeführt oder fallen gelassen oder so, ist umso intensiver geworden, sage ich mal, weil ich noch viel mehr sicherlich gebetet habe um weitere Führung. Also jetzt, wenn ich so an unsere Geschichte denke, mir fallen dann noch die Worte eines indischen Mannes ein, der sagte, ihr Europäer, ihr nehmt einen heißen Topf vom Herd und lasst ihn abkühlen. Wir in Indien, wir nehmen einen Topf kalt, setzen ihn auf den Herd und lassen ihn dann langsam zum Kochen bringen. Ne? Er meinte damit, in Indien werden halt sehr früh schon die jungen Leute verheiratet, ohne dass die irgendwie verliebt sind oder so. Und da wachsen die zusammen. Ob es immer so klappt, weiß ich nicht. Und in Europa verlieben sich 2, zack, und die heiraten. Und nach ein paar Jahren erkaltet die Liebe. Mhm. Und das ist in unserem Fall eben auch so. Also meine Geschichte mit Helene ist gar keine Romanze, nicht romantisch oder so. Meine Ich habe sie gefragt, 2 Wochen später hatte ich die Antwort, 3 Wochen später waren wir verlobt und nach 7 Monaten waren wir verheiratet. Und das Ganze ohne, dass wir anfangs verliebt waren oder Gefühle füreinander hatten. Das heißt, es war wirklich einen kalten Topf auf den Herd stellen und erwärmen. Und jetzt nach 22,5 Jahren, glaube ich, ist es her, Jahren Ehe, kann ich sagen, unsere Beziehung wird immer besser und heißer und inniger. Und das ist ja das, worauf es ankommt, dass die Beziehung wächst. Nicht, dass am Anfang alles heiß ist oder so, sondern dass die Beziehung wächst. Natürlich sind wir auch durch Schwierigkeiten und Krisen gegangen und mussten es zueinander finden gewisserweise. Aber ich glaube, wenn man nach mehr als 20 Jahren sagen kann, die Beziehung wird ständig besser und inniger und wächst, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Nicht, dass man am Anfang voller Euphorie und Romantik irgendwie in die Ehe geht und nachher da steht, ja.
Vielleicht auch ein bisschen nüchterner sozusagen. Dann habe ich noch eine Frage. Du hast immer wieder so erwähnt, du hast auch ein paar Fehler gemacht. Hast du da vielleicht Tipps für Leute, die vielleicht gerade jetzt so vor der Frage stehen, was für Fehler man nicht machen sollte?
Ja, also ich denke, man sollte in keinen Extrem fallen. Man sollte schon sich mit Menschen beraten, die Frage nüchtern eingehen. Vor allem, glaube ich, sollte man nicht zu schnell und übereilt handeln. Also vom Gefühl gesteuert sich in etwas hineinstürzen. Also mein Rat ist immer wirklich, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, er wird handeln, ja. Also wirklich dieses Grundvertrauen. Und man kann natürlich verschieden an die Sache herangehen, von wegen des Grundverständnisses, hat Gott für mich eine bestimmte jetzt Frau vorgesehen oder so. Es gibt ja verschiedene Verständnisse, sage ich mal. Was ist, wenn ich die nicht finde oder so? Es gibt ja auch manchmal bei jungen Leuten die verrücktesten Vorstellungen. Ja, also, Gott hat für mich eine bestimmte, die in Australien ist. Meine Güte, Gott kennt dich, er kennt die Situation, er wird das schon leiten. Deswegen das ihm anbefehlen, glaube ich, das ist der zentrale Punkt. Also viel beten, wachsen, also gerade in der Beziehung zu Gott wachsen. Habe deine Lust am Herrn bedeutet ja eben, er muss an erster Stelle stehen, das ist das Zentrale und sich führen lassen praktisch, ja. Und auch wenn es in eine Ehelosigkeit hinein ist, sage ich mal. Ich glaube, diese Option müssen wir einfach auch sowohl Frauen als auch Männer berücksichtigen. Es geht nicht um ein Single-Sein, einfach damit ich einfach die Freiheit habe, mein Leben zu genießen, sondern auch als Single muss man in eine Verantwortungsposition irgendwann, wo man für andere Menschen sorgt, kommen. Sonst wird man da nur unglücklich. Genauso wie man unglücklich wird, wenn man in der Ehe nur eigene Erfüllung erwartet.
Ja.
Weil in der Ehe ist es ja auch wichtig, dass ich nicht denke, ich brauche einen Partner zum glücklich sein, sondern ich muss erstmal genügend Reife haben, dass ich in der Lage bin, ihn glücklich zu machen. Das Ziel in der Partnerwahl muss ja irgendwo sein, ich möchte jemanden glücklich machen und mit ihm zusammen Gott dienen. Und nicht, ich brauche jemanden, damit ich glücklich werde. Weil wenn man diese Haltung hat, der Partner muss mich glücklich machen, du wirst jeden Menschen damit restlos überfordern und das wird nichts. Das ist entscheidend. Ja, aber ansonsten wirklich führen lassen und Führung ist ganz individuell bei jedem. Also ja.
Ja. Ein gutes Abschlussstatement zu diesem Thema. Wir gehen jetzt mal weiter zu deiner Arbeit. Vielleicht kannst du uns erzählen, was du arbeitest.
Ja, ich arbeite in einem christlichen Verlag, der CMV. Habe hier einen Katalog mitgebracht. Also wir haben so rund 300 verschiedene Titel im Sortiment. Mhm. Etwas mehr, glaube ich, mittlerweile. Das ist jetzt nicht ein klares Berufsbild, sicherlich. Ne? Also ich habe Energieelektroniker mal gelernt. In meiner Ausbildungszeit, aber was ich jetzt mache, ist was ganz anderes. Also es hat halt mit Büchern zu tun, mit Hörspielen, mit Literatur. Also ich bin Verleger, sage ich mal. Ich sorge dafür, dass neue Bücher und Hörspiele und so etwas, dass es auf den Markt kommt. Und zwischendurch gibt es auch mal ein paar besondere Projekte, die dann kein Buch sind oder so,
ja,
die man dann auch verlegt.
Kommen wir später noch zu. Aber erstmal vielleicht, wie wirst du oder wie wird der Verlag finanziert?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir Bücher auf den Markt bringen, nicht Traktate, die irgendwie verteilt werden, sondern Bücher, die verkauft werden. Und das ist dann natürlich auch die Finanzierungsquelle. Wobei durch gewisse Entwicklungen auf dem Markt ist es so, dass Verlage, gerade christliche Verlage, es da schon schwierig haben. Also wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, wir sind deswegen auch spendenberechtigt, sage ich mal. Deswegen ist es eben auch so, dass wir auch Spenden bekommen. Aber im Optimalfall, sage ich mal, läuft die Finanzierung natürlich dadurch, dass wir eben die geistlichen Bedürfnisse der Gemeinde gewisserweise stillen durch Literatur und das entsprechend gekauft wird. Bedürfnisse der Gemeinde meine ich nicht nur unsere Gemeinde, sondern insgesamt eben deutschsprachiger Raum.
Ja, der Verlag ist ja auch schon recht alt, sage ich mal, im Vergleich zum neuen Verlag. Wie ist die ganze Entstehungsgeschichte so? Ich glaube, du bist da ganz im Thema drin.
Ja, ich war von Anfang an ein Stück weit dabei, sage ich mal. Also 1996 haben wir unser erstes Buch herausgegeben. Also ich habe am Anfang schon ehrenamtlich da gearbeitet, gerade an der Gestaltung der Bücher. Also Satz, Cover und solche Sachen. Und die Vorgeschichte dazu, da muss ich noch ein bisschen zurückgehen. Die haben ja seit Anfang der 90er Jahren eine Bibelschule Das Wort ist schon ein paar Mal gefallen hier. Und gerade in den Anfängen der Bibelschule, da wurde ja alles strukturiert. Man brauchte natürlich auch Lesestoff, also Literatur. Und da war das dann so, man wollte den Bibelschülern bestimmte Bücher auch zum Lesen geben, aber die Bücher gab es nicht mehr, die waren vergriffen. Es war die Frage, wie kriegen wir diese Bücher wieder auf den Markt? Und so entstand dann auch die Idee, einen eigenen Verlag von der Gemeinde her zu gründen, um eben gute Bücher neu aufzulegen, die andere nicht mehr auflegen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist also, um ein Buch aufzulegen zu einem guten Preis, muss man eine gewisse Auflage haben. Wenn das nicht garantiert ist, dass die Bücher weggehen, dann legt man die Bücher gar nicht erst auf und so. Damals war die Vielfalt von christlichen Verlagen auch noch lange nicht so groß, wie sie jetzt ist. Also in der Zwischenzeit sind ja einige junge Verlage so wie Pilze aus dem Boden, sage ich mal, gesprossen. Es ist schon einiges gut, also es ist viel mehr Vielfalt, sage ich mal. Damals war es noch nicht so. Also wir hatten den CLV in Bielefeld, aber viele andere Verlage entstanden ja später. Ja, und so entstand der Wunsch nach einem eigenen Verlag, dass man eben Literaturerzeugnis herausgeben kann. Und dann haben wir natürlich im Laufe der Zeit auch geschaut, wo können wir auch etwas aus dem Englischen übersetzen ins Deutsche. Sehr viele Bücher sind ja Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche. Und auch zu der Zeit, damals entstand ja auch unsere Buchhandlung. Also Anfang des Jahres 96 im Januar, da wurde unsere eigene Buchhandlung gegründet von der Gemeinde. Und zum Ende des Jahres hat die Buchhandlung in der August-Bebel-Straße, die es schon längere Zeit dort gab, geschlossen. Oder ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Insolvenz war oder aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall haben wir den Laden aber was übernommen.
Oh, okay.
Und so hatten wir von Anfang an, vom ersten Jahr an, zwei Filialen, also in Bielefeld-Milse und mitten im Zentrum, um christliche Literatur zu verkaufen. Und parallel dazu entstand eben dann auch die Verlagsarbeit. Und damals entstand dann die Organisation CMVB, also Christliche Missionsverlagsbuchhandlung. Das war eben Verlag und Buchhandlung unter einem Dach. Wir wollten neue Bücher auflegen, aber eben auch Bücher verkaufen von anderen christlichen Verlagen. Das waren so die Anfänge 1996.
Mittlerweile heißt er ja anders, der Buchladen, ein bisschen. Wie kam das zur Namensänderung?
Naja, 4 Jahre später, im Jahr 2000, da wurde aus CMVB, CMV und CMB. Das haben wir gesplittet aus steuerrechtlichen Gründen, weil der Verlag ist dann ein Verein geblieben und die Buchhandlung ist eine GmbH. Und seitdem gibt es halt CMV und CMB, das ist verschieden. Und das Jahr 2000 war dann das Jahr, wo ich dann vollzeitig in den Verlagsdienst eingestiegen bin, weil also in diesen 4 Jahren haben wir schon einiges an Büchern herausgegeben und auch an Hörspielen. Die Arbeit ist ständig gewachsen und es war nicht mehr, also die hätte gar nicht mehr wachsen können. Das wäre nicht zu machen, wenn man denn nicht jetzt eine Vollzeitkraft da hätte. Und ja, für mich war das relativ überraschend, sage ich mal, diese Frage. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann im Verlag eingestellt werde. Es war halt damals so, ich habe mir jede freie Stunde irgendwie rausgeschlagen, um Bücher machen zu können und diese Arbeit zu machen. Ich habe eine Arbeitsstelle gewechselt, weil ich dann 5 Stunden mehr hatte, also von 40 Stunden auf 35 Stunden Woche. Ah. Mir ging es gar nicht so sehr um das Gehalt, sondern ich brauchte Zeit für die ehrenamtliche Arbeit im Verlag. Ich habe meine Urlaubstage am Computer verbracht, Bücher gemacht und so. Das war so meine Berufung gewisserweise. Immer geguckt, wie kann ich Zeit dafür gewinnen, sage ich mal. Ja, und dann kam diese Frage von der Gemeinde praktisch, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, und dann habe ich meine berufliche Laufbahn als Elektriker quasi dann nicht mehr weiterverfolgt, sondern bin seitdem, also seit Oktober 2000 bin ich dann im Verlag eingestellt.
Du hast ja auch selber schon ein paar Bücher geschrieben. Du hast uns auch was davon mitgebracht. Vielleicht kannst du dazu noch mehr erzählen.
Ja, wie lange?
Wir haben noch Zeit.
Also der größte Teil ist ja nicht von mir, das sind ja verschiedene Autoren, sowohl deutsche Autoren als auch Bücher, die wir aus dem Englischen übersetzt haben. Aber zwischendurch ab und dann bekommt es einen doch ein bestimmtes Thema, das man einpackt. Also ich sag mal, das wahrscheinlich das am meisten verbreitete Buch von mir, da steht fast nichts drin. Das ist ein Bibelleseplan, das ist seit dem Jahr 2010, also in einem Jahr durch die Bibel. Das wird gerade so um die Jahreswende immer wieder sehr gern gekauft. Also es sind einige Zeittafeln drin, dass man ein bisschen mehr so Zusammenhänge versteht. Und dann ist das so vorgesehen, dass man immer einen Abschnitt am Abend, einen Abschnitt am Morgen liest und so mit 3 Kapiteln am Tag durch die Bibel kommt. Aber das ist natürlich kein richtiges Buch in dem Sinne. Ja, das ist halt so ein Plan. Dann was in gewisser Weise im Zusammenhang auch mit meinem Predigtdienst oder Vortragsdiensten auch entstanden ist, das sind 2 Bücher gerade über Mondfahrt oder Mondlandung. 2019 hatten wir ja 50 Jahre der ersten Mondlandung und ich hatte damals einen Vortrag dazu ausgearbeitet und daraus sind auch ein paar Literaturerzeugnisse heraus entstanden. Also einmal Der Wettlauf zum Mond und Der Erfinder der Raumfahrt. Das ist so ein kleines evangelistisches Heft im Grunde, also wo das Evangelium erklärt wird im Zusammenhang mit einem Astronauten der Mondlandung. Weißt du, wie viele Astronauten auf dem Mond waren? Dabei warst du bei einem der Vorträge dabei.
Ja,
ne?
Aber
also die meisten halt wissen ja nur, damals war eine Mondlandung, ne? Und wie hieß der erste noch? War das Armstrong? War das Irwin und so? Da gibt sehr viel Verwechslung und so. Mhm. Da weiß ja keiner, dass da 12 Männer tatsächlich da gewesen waren und so. Also während des Vortrags damals stieß ich auch ständig auf Leute, die glaubten, die Mondlandung sei alles fake, das hätte es nie gegeben und die Erde sei flach und sowas tatsächlich.
Wow.
Ist schon interessant, heftig, was damals so alles aufkam. Mhm. Gut, aber das brachte mich damals auf die Idee, so ein evangelistisches Heft zu machen zum 50-Jährigen. Gut, jetzt ist es schon die Zeit rennt, ne? Mhm. Schon viel mehr. Gut, jetzt hatten wir vor kurzem 50-Jähriges der letzten Mondlandung. Seit 50 Jahren war kein Mensch mehr auf dem Mond. Und dazu aber auch ein Buch für Kinder. Ist Gott auch auf dem Mond? Hier wird auch die ganze Geschichte der Mondfahrt erklärt, also von den Anfängen. Und da gibt es wirklich grandiose Geschichten für Kinder, für Erwachsene, wie viele Zusammenhänge es da gibt mit dem Glauben an Gott, an die Bibel, an das Gebet. Also wenn man so diese Zeugnisse hört, ich habe sehr viel gelesen, angeschaut, angehört von Leuten, was sie so zu berichten haben, dann bekommt man eigentlich den Eindruck, ohne Gott und ohne Gebete hätten die das nie geschafft damals. Und die Amerikaner planen ja schon seit längerem wieder eine Mondfahrt mit Menschenlandung. Also 2024 sollte ja die erste Frau zum Mond fliegen. Frauenquote. Ich habe es damals schon gesagt, vor Jahren, das schaffen die nicht. Und ich weiß nicht, ob es jemals wieder zustande kommen wird. Aber es sind sehr viele erstaunliche Geschichten. Also einer der Astronauten ist ja auf dem Mond im Grunde genommen zum Glauben gekommen. Das heißt, also er hat sich schon als 15-, 16-Jähriger mal bekehrt, aber auf dem Mond hat er so die neue Wende erlebt, wo er sein Leben Gott geweiht hat. Er ist dann Missionar bzw. Evangelist geworden. Er war auch in Bielefeld in der Oetker-Halle. Oh. Meine Frau hat ihn damals live gesehen. Sie war noch ein kleines Kind, als er in der Oetker-Halle war.
Welcher von denen war das?
James Irwin. Das war der 8. Mensch, der den Mond betrat. James oder Jim Irwin praktisch, ja. Also er hatte durch diese Mondfahrt, da hatte er so seine Hingabe an den Herrn neu gefunden und seitdem war er Evangelist. Er ist leider relativ früh gestorben schon, aber er bereiste halt die Welt und gab Zeugnis davon. Und ein anderer Astronaut, Charlie Duke, der hat sich ein paar Jahre nach der Mondlandung bekehrt. Das war jetzt nicht direkt durch die Mondlandung, aber für ihn war das der größte Traum, einmal auf dem Mond spazieren zu gehen. Es war so herrlich. Und dann kam er zurück auf die Erde und das Leben war nur noch langweilig. Mhm. Ja, wenn du schon, ich weiß nicht, mit 40 Jahren, ich glaube, der war 36 Jahre. Er war der jüngste Mensch, der den Mond betrat, mit 36 Jahren. Und danach war das Leben nur noch öde und seine Ehe begann zu kriseln, fing alles auseinanderzubrechen an. Dann hat sich seine Frau bekehrt und dann er. Und das hat, Gott hat seine Ehe gerettet. Und also von ihm kommt halt der Satz, das Leben mit dem Sohn Gottes, mit Jesus, das ist viel schöner als ein Spaziergang auf dem Mond. Das war sein höchster Traum und so, ne? Ja, da gibt es wirklich, also auch die Geschichte der Apollo 13, das ist wirklich so großartig. Also ich weiß nicht, ob es eine andere Geschichte gibt, ob es ein anderes Ereignis gibt, wo auf der ganzen Welt für ein Anliegen gebetet wurde. Also als die drei Astronauten dann in der Kapsel in die Erdatmosphäre einflogen und zu verglühen drohten und auf der ganzen Welt für sie gebetet wurde, das sind schon packende Geschichten, ja. Mhm. Das muss man einfach nacherzählen. Ja, das ist für Kinder, also im Blick auf das Gebet, aber auch für Erwachsene. Wenn es einen so packt, ja, dann denkst du, ja, dafür ist man ja voll, da kann man ein Buch draus machen. Ja.
Ja, sehr gut.
Gut, also aus dieser Reihe gibt es dann noch mehr. Also das sind sehr große, sperrige Bücher, aber dafür haben wir jetzt schöne Bilder, die nicht in der Mitte geteilt sind, ja. Einmal König Manuel, das ist jetzt eine Fantasiegeschichte, das ist märchenartig. Die Idee hatte ich aus einem Buch von Norman Geisler. Und hier geht es im Grunde darum, es geht um die Frage praktisch, warum Gott sich uns nicht ganz anders zeigt, damit wir einfach ihn lieben praktisch. Er könnte ja hier hinkommen und sich zeigen, seiner ganzen Majestät und Herrlichkeit und so. Aber warum geht Gott gerade so vor, wie er vorgeht? Warum zeigt er uns nur so viel, dass wir ihn lieben können, aber nicht so viel, dass wir ihn lieben müssen, gezwungen werden oder so? So eine märchenhafte Geschichte, Liebesgeschichte und so, die über die Liebe Gottes spricht. Und die anderen Bücher aus dieser Reihe, die erzählen Geschichten nach. Von William Rodge zum Beispiel, der Friedensstifter. Das ist eine wahre Geschichte, die nacherzählt wird, wie jemand Feindesliebe praktiziert, sage ich mal. Oder Sieg des Kreuzes, eine Geschichte um James Evans, also ein Missionar in Nordamerika bei den Indianern, wie da die christlichen Indianer gewisserweise einen Wettlauf eingehen mit den nichtchristlichen Indianern. Die Hudson Bay Gesellschaft setzt sie unter Druck, die müssen arbeiten, die müssen in den Westen zu den Rocky Mountains fahren, über die Flüsse und dann dort Felle abholen und Ware hinbringen. Und die christlichen Missionare, die machen Sonntagspause, schlafen sich aus, machen Gottesdienst und die anderen rudern um die Wette. Ja, trotzdem kommen die Christen 2 oder 3 Wochen früher wieder zurück. Oh. Konstantin unter Raubritter, hier geht es um Konstantin von Tischendorf, wie er den Codex Sinaiticus entdeckte. Also es geht mit auch um die Glaubwürdigkeit der Bibel, beziehungsweise um die Glaubwürdigkeit der Überlieferung. Also die Bibel, die wir heute haben, ist das noch die Bibel, die die Menschen am Anfang hatten? Mhm. Für Kinder nacherzählt. Und dann noch Lina und die Muschel, das ist eine Geschichte einer Missionarstochter. Also ihr Vater war der erste russlanddeutsche Missionar in Indonesien. Und auf dem Heimweg mit dem Schiff durch dem Roten Meer, da klaut sie eine Muschel und so. Hier geht's halt um Sünde, Sünde bekennen, Vergebung empfangen, die Freude der Vergebung. Also alles wahre Geschichten, lehrreiche Geschichten.
Für welches Alter sind diese Büchereien ungefähr? Was würdet ihr empfehlen?
Also für die ganz Kleinen ist das ja nicht so. Ich sag mal, also Vorschulalter, da kann man sich gut vorlesen. Meine, ich sag mal, Kinder bis 9, denen sollte man sowieso noch vorlesen, sag ich mal, ne? Die wenigsten werden da schon gepackt und so, ne? Nach oben keine Grenze, also das ist auch für Erwachsene gut. Aber also sobald ein Kind selbst lesen kann, ist das wahrscheinlich noch ein bisschen überfordert mit der Sprache. Aber vorlesen kann man schon. Deswegen vorlesen auf jeden Fall schon im Vorschulalter. Selber lesen dann vielleicht 2., 3. Klasse oder so. Ja, dann haben wir auch eine Kinderbibel, Regenbogen-Kinderbibel. Das sind insgesamt 22 Bände. Ich wollte die nicht alle herschleppen, das wäre ein bisschen schwer. Da habe ich die Texte verfasst, größtenteils. Teilweise haben andere mit an den Texten gearbeitet. Es sind 22 Bände. Jeder Band ist immer eine Geschichte aus der Bibel. Es ist halt ein sehr großes Anliegen. Ein großer Schwerpunkt in unserem Verlag ist von Anfang an eben auch Kinderliteratur. Dass man Kindern was bietet, was sie schon sehr früh in ihrem geistlichen Denken prägt und fördert, ja. Mhm. Ja, und so habe ich auch eine ganze Reihe Hörspiele auch geschrieben. Also die bekanntesten, beliebtesten sind der Storch, die Biene und der Biber. Also Hörspiele, das ist auch von Anfang an, schon seit 96, auch ein sehr wichtiger Arbeitszweig bei uns. Wir haben dann normalerweise mindestens 2 Hörspiele pro Jahr herausgegeben. Mittlerweile haben wir so um die 80, glaube ich, Hörspiele im Sortiment.
Wurden alle selbst geschrieben?
Teilweise hat man ja praktisch ein Buch, dass man umarbeitet. Teilweise sind das Leute, die das auch komplett frei ausdenken. Ja, es ist beides. Es wow. ist eine Mischung. Vieles ist ja eben auch aus Büchern übernommen und adaptiert.
Mhm. Man kennt vieles so aus Kindheitstagen, sage ich mal. Aber wie das dann wirklich entstanden ist, ist ja auch nochmal spannend.
Wie gesagt, wir machen ja nicht nur Bücher. Also jetzt vor ein paar Jahren haben wir auch ein Spiel rausgebracht. Ein Kartenspiel. Pfad 66 heißt das. Das sind 66 Karten. Jede Karte steht für ein Buch der Bibel. Da steht in einem Satz dann das Thema des Buches. Und ansonsten bestimmte Symbole zeigen da die Einordnung. Also Geschichtsbuch, Prophetenbuch, Evangelium und so weiter. Dann gibt es ein Bildchen, das irgendeine Botschaft aus diesem Buch zum Ausdruck bringt. Und es gibt 2 Spielvarianten. Also das eine ist so ähnlich wie Elva raus und das andere ist so ähnlich wie Phase 10 heißt das original. Das ist daran angelehnte Spielregel. Okay. Ist jetzt, sag ich mal, nicht so, dass es vom Spielfluss so total packend ist wie manche anderen Spiele, sag ich mal. Mhm. Aber es ist ein Spiel, mit dem man Kindern sehr gut einen Überblick über die Bibel verschaffen kann. Also ich habe das gerne gemacht mit meinen Jungs, dann so Karten ausgelegt und so, ne? Also die 5 Bücher Mose, dann hast du 12 Geschichtsbücher, da hast du 5 poetische Bücher, 5 große Propheten, 12 kleine Propheten, ne? Also interessant ist eben auch dieses 5, 12, 5, 5, 12, die Zahlenkombination und dann. Also das war schon erstaunlich. Also unser Jüngster, der war eine Zeit lang damit schlafen gegangen und dann haben sie Karten studiert und so. Und also so kann man eben ein Stück weit so Liebe zur Bibel vermitteln und helfen, die Bibel besser kennenzulernen, so einen Überblick zu bekommen. Ja, also nicht, dass man, ist ja oft so, dass Kinder dann mit der Bibel aufwachsen, aber frag sie mal, wie viele Tiere nahm Mose mit in die Eiche? Gar keine, es war Noah. Aber überhaupt, wer lebte zuerst, Abraham oder Mose? Ja, viele kommen, Moment, ein Strudel. Aber ein Stück weit doch mehr dabei zu helfen, doch die Bibel als Ganzes zu sehen, die Bücher zu verstehen, lieb zu haben. Allein schon die Beschäftigung mit biblischen Büchern, spielerisch, dient ja dazu, Kindern die Bibel überhaupt lieb zu machen, sage ich. Meine, das ist
schön.
Ein Produkt dazu. Dann hier nimm die Stille in die Zeit. Also hier bin ich eigentlich Co-Autor, also Heinrich Peters, der langjährige Verlagsleiter und Gründer und auch von der Buchhandlung. Er hatte ein Thema gehalten bei einer Jugendmitarbeiterschulung. Es ging dort um die Stiftshütte und die ihre Symbolik für uns heute. Also die Stiftshütte der Symbolik im Blick auf meine Gemeinschaft mit Gott. Da dachte ich, kann ich machen ein Buch daraus. Und also er ist nicht mehr der Typ, der schreibt. Das ist eher so mein Part. Und so habe ich seinen Vortrag genommen und daraus haben wir dann dieses Buch gemacht. Also auch mit einigen Bildern, die Bedeutung der Stiftshütte. Und nach der Stiftshütte kommt der Tempel, ne? Das ist so das letzte Buch, das ich geschrieben habe. Der Tempel des Messias, ein einzigartiger Reiseführer durch das Heiligtum des Neuen Testaments. Da sind sehr viele Fotos drin von Tempelmodellen. Also einmal von diesem kleinen Tempelmodell hier, das ist 1:1000. Und davon haben wir ja noch 1:200 in der Bibelausstellung stehen in Altenhagen. Das war ein Megaprojekt, das wir vom Verlag aus dann auch da aufgebaut haben. Und durch die viele Beschäftigung mit dem Tempelmodell kam dann dieses Buch zustande praktisch, ja. Weil viele Abschnitte im Neuen Testament, gerade Johannes Evangelium, kapitelweise, die sieht man in einem ganz anderen Licht, bekommt tiefere Einblicke, wenn man dann den Hintergrund kennt, wo spielt sie das ab im Tempel. Also das Buch behandelt die Geschichte des zweiten Tempels im Grunde genommen angefangen von Zerubabel, also nach der Rückkehr aus dem Exil. Bis zur Zerstörung dann praktisch. Aber der Hauptteil ist natürlich Neues Testament, ja. Ja, das ist jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen.
Wow, das ist auf jeden Fall ganz schön viel schon. Und im Verlag gibt es ja noch Bücher darüber hinaus. Ich würde mal sagen, wir verlinken das einfach. Und dann kann sich auch jeder anschauen, zum einen, wie teuer die sind und bestimmt auch viele Geschenkideen. Ich glaube, du konntest da auf jeden Fall den Zuhörer ein bisschen einen guten Geschmack drauf geben.
Ja, wäre schön.
Ja, dann, du hast das schon angesprochen, das war ja ein Riesenprojekt, das mit der Bibelausstellung, mit dem Tempelmodell. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, kannst uns da mit reinnehmen. Da steckt ja auch sehr viel Herzblut drin. War ganz lange Zeit deine Hauptaufgabe, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich habe da 1,5 Jahre fast nur daran gearbeitet, sag ich.
Genau,
mal.
Dann hast du auch auf jeden Fall einiges dazu zu sagen.
Also am liebsten würde ich sagen, kommt, lass uns ein Interview in der Ausstellung machen.
Ah ja.
Also das Tempelmodell im Maßstab 1:200, also ungefähr 3 Meter lang, das ist so das Herzstück der Bibelausstellung, das in der neuen Bibelschule steht, in Bielefeld-Altenhagen. Und es war auch der Hauptteil, also was die Arbeitszeit angeht, was da hineingeflossen ist. Also insgesamt haben wir ungefähr 2 Jahre an der Ausstellung gearbeitet und auch danach noch ein bisschen weiterentwickelt. Da sind ja auch viele andere Dinge ausgestellt. Ja, also die Idee des Tempelmodells, die ist ja schon einiges älter, sag ich mal. Schon, ich weiß gar nicht, wann das war, wo mein Chef damit ankam, Tempel, also Fotos, da war ein Bauer in England, der hat in seiner Scheune ein Tempelmodell aufgebaut, zum Leidwesen seiner Frau, die Arme. Der hat es 1:100 aufgebaut, das ist doppelt so lang wie unseres.
Okay.
Und der hatte das so aus Tonstein gemacht, im Backofen gehärtet und so. Oh. Und der lebt mittlerweile nicht mehr und seine Frau, die wollte naja auch keinen mehr da reinlassen in die Scheune. Er hat es mit sehr viel Liebe gemacht, jahrzehntelang dran gearbeitet. Und das war so eine Faszination, dass uns auch sowas machen praktisch.
Okay.
Ja. Aber wie? Ne? Wie geht man da dran? Fängt man an? Wohin stellen und so? Ne? Ja, und als dann die Bibelschule gebaut werden sollte, wir haben ja ein neues Bibelschulgebäude in Bielefeld-Altenhagen dann hingestellt, dann kam dann in der Planungsphase die Idee, wir könnten ja auch eine Bibelausstellung machen. Das war eigentlich schon fast zu spät, die Pläne standen schon für das Gebäude. Und gut, dann wurde es in der Gemeinde eben auch besprochen und bekam grünes Licht für die Ausstellung. Und in der Ausstellung hatte man dann Platz und das zentrale Stück, das ist eben das Tempelmodell praktisch. Ja, das, die Frage, wie geht man dann dran, wie macht man das? Und ja, wo ich dann davon hörte, da dachte ich auch, das wäre so ein schönes Projekt. Also ich habe auch gebetet, dass ich das Projekt bekomme. Naja, und dann haben wir Pläne dafür gekauft bei Lin Riedmeier, der Archäologe, der sehr viel, also jahrelang in Jerusalem gelebt und dort geforscht hat. Und das war im Grunde genommen wissenschaftlich der neueste Stand der Forschung, wie sah der Tempel wirklich aus. Das waren allerdings so zweidimensionale Zeichnungen praktisch, also die Ansichten, wie man die kennt, so Gebäudeansicht Nord, Süd, West und so weiter und Draufsicht und so, verschiedene Zeichnungen. Die haben wir dann gekauft und dann ging es an die Arbeit. Dann habe ich Stück für Stück das in 3D auf dem Bildschirm praktisch gezeichnet, die Teile, so Stein für Stein. Und dann die 3D-Druckertechnik war da glücklicherweise schon erfunden. Dann haben wir uns einen 3D-Drucker angeschafft und später auch auf viele ehrenamtliche Helfer ausgewichen, die dann zu Hause ihre Drucker laufen ließen. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden Druckzeit das insgesamt war. Es ist schon enorm. Und das war ein fortwährendes Zeichnen und Drucken, Zeichnen und Drucken. Dann haben da ehrenamtliche Helfer dabei geholfen, die einzelnen Männchen und alles anzumalen und so. Und dann haben wir es zusammengesetzt, ja, nach 1,5 Jahren Arbeit. Und dann, ja, mitten in der Corona-Zeit haben wir das dann rübergebracht und durch Corona hat es ein bisschen gedauert, bis wir dann tatsächlich auch Gäste reinführen und das Ganze vorstellen konnten. Parallel dazu lief dann auch die Ausstellung, Vorbereitung, da ist ja, gibt es ja auch ein Modell der Stiftshütte und auch ein paar andere Modelle zu biblischen Geschichten und auch einiges an eingekauften Kopien von Artefakten, archäologisch, die man so gefunden hat und viel Zeit dafür dazu. Also da, wie gesagt, möchte ich nur einladen, mal vorbeizukommen, da kann man sich einen Termin buchen, es gibt keine Öffnungszeiten, man muss einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben, bibel-expo.de.
Sehr gut.
Ja, wie gesagt, wir können gerne mal ein Interview vor Ort machen, kann man eine kleine Führung geben, aber...
Das wäre auf jeden Fall nochmal sehr viel Input, was man da kriegen kann, wird jetzt den Zeitrahmen sprengen.
Ja, auf jeden Fall. Also von einem großen Modell haben wir dann irgendwann gedacht, lass uns auch ein kleines machen, dass man einen Koffer packen kann. Mhm. Das läuft sehr langsam, weil die Drucker, 3D-Druckertechnik ist eben noch nicht wirklich ausgereift in dem Bereich. Also wir haben so einfache Drucker, also die professionellen Drucker, das ist einfach unbezahlbar. Die einfachen Drucker, du bist mehr mit der Reparatur beschäftigt gefühlt. Da haben wir treue Brüder, die da immer dranbleiben, die auch reparieren und so. Weil, also wenn ich das Modell anschaue, das sind zwei große Teile. Jedes Teil dauert 3,5 Tage zu drucken. Und je länger die Druckzeit, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass mitten beim Druck irgendwas passiert, was den Druck unterbricht und so. Das heißt, es ist eine Woche reine Druckzeit und dann muss man es anmalen und so weiter. Und so produzieren wir diese Modelle nur so nach und nach. Und glücklicherweise klappt es dann immer so, dass wenn ein Modell fertig ist, dann fragt auch jemand oder kurz vorher schon, ob er es haben kann, weil es ist ja auch teuer, es kostet 250 Euro. Kauft man sich einfach so. Aber so für Sonntagsschulgruppen zum Beispiel, für Gemeinden als Ausstellungsstück ist es eine schöne Sache. Weil, also man kann anhand des Modells viel über Jesus reden, sag ich mal. Gerade in der Ausstellung ist das halt das Schönste, wenn zum Beispiel ungläubige Besucher da sind, man kann von Jesus erzählen. Ja, also Jesus war als frisch geborenes Baby in den Tempel gekommen und dann wurde er halt zum Tor der Erstgeburt gebracht als Baby. Da gab es die Begegnung mit Simeon und Hanna. Als 12-Jähriger saß er wahrscheinlich irgendwo hier auf der Treppe. Dann die Austreibung der Geldwechsler und der Viehhändler oder auch, wo ist die Zinne des Tempels? Das verrate ich mal nicht dafür. Ich muss zur Ausstellung kommen, ja. Oder sollen Halle Salomos, wo die erste Gemeinde sich versammelt hat, ja. Wo stand Paulus auf der Treppe? Alle diese Geschichten sieht man dann im anderen Licht, ja, wenn man dann das Modell sieht. Und man kann sehr viel Evangelium eben auch vermitteln dabei. Und das ist eben das Schöne. Wir haben immer wieder Besucher in der Ausstellung auch, dass jemand so ungläubige Kollegen einlädt oder Verwandte. Oh. Demnächst haben wir wieder eine Führung da. Will jemand so ungläubige Verwandte mitbringen oder so. Zwischendurch kommen Schulklassen oder auch Kinderstundengruppen rein. Und so ist es eine sehr schöne Sache.
Ja, sehr gut. Auch eine herzliche Einladung an dieser Stelle. Kommt vorbei, ruft durch. Wir verlinken es auch gerne. Ja, jetzt ist das Projekt, sag ich mal, mehr oder weniger abgeschlossen. Bist du jetzt ohne Arbeit oder wie sieht dein Arbeitsalltag jetzt aus?
Ja, ich bin eigentlich nie ohne Arbeit, denn ich mache mir die Arbeit selber. Ne? Also wenn ich keine Arbeit habe, dann suche ich mir welche. Das macht ja auch Sinn, denn als Verleger muss man ja immer gucken, was legt man auf. Natürlich gibt es auch immer wieder Auftragsarbeiten, sage ich mal. Zum Beispiel damals 2009 haben wir ein neues Gemeindeliederbuch aufgelegt. Das war sehr viel Arbeit. Aktuell läuft auch ein Liederbuchprojekt, neues Jugendliederbuch. Von Herzen soll das heißen und ich hoffe sehr, dass wir es bis zum Sommer rauskriegen, beziehungsweise dass es im Herbst dann erscheinen kann. Da läuft sehr viel ehrenamtliche Arbeit, also die Noten sind erfasst, werden Korrektur gelesen und so und am Ende werden wir dann vom Verlag aus das zusammenführen und druckreif machen. Aber ansonsten ist man natürlich immer auf der Suche, was können wir Neues herausbringen, was gut ist, was die Leute im Glauben fördert und was die Leute auch interessieren wird. Und ja, da stöber ich immer wieder auch englische Neuerscheinungen. Wie gesagt, viele Bücher sind ja aus dem Englischen übersetzt, aber es ist halt nicht einfach. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, so in der Corona-Zeit ist irgendwie so überall so ein Schlag reingekommen. So, ne? Man hat gerade in der Corona-Zeit entstandene Bücher, da hatte man manchmal so den Eindruck, das ist ein richtiges Corona-Lochbuch irgendwie. Da schreibt jemand, um was zu schreiben. Ich möchte keinem Unrecht tun, aber man hat manchmal das Gefühl, zu dem Thema ist schon so viel gesagt worden.
Ja.
Warum jetzt noch einmal auf eine andere Weise? Ja? Weil es ist uns ja wichtig, wir wollen ja Bücher mit einem Mehrwert herausgeben. Das heißt, ein Buch muss eine Daseinsberechtigung haben, es muss da etwas hineinbringen, eine neue Perspektive, eine neue Sichtweise, die wirklich weiterhilft, ja. Nicht das Gleiche nochmal erzählen, einfach nur, ja, ich möchte auch ein Buch schreiben oder was erzählen oder so, ne. Es muss ja irgendwie weiterhelfen und das wird gefühlt immer schwieriger. Also ich schaue jedes Jahr wirklich eine ganze Reihe englischer Bücher durch Und zwischendurch packt einen dann was. Ja, also zum Beispiel die Bibel lesen. Also kann man auch sagen, zu Bibel lesen gibt es ja schon vieles. Ja, Bibel lesen mit Gewinn, sehr gutes Buch und viele andere. Ja, aber der Autor hat ein bisschen andere Sichtweise, anderes Anliegen, wie er da dran geht. Ja, also es geht darum, dass man überhaupt erstmal das Herz in die richtige Verfassung bringt, dass man die Bibel liest. Es geht nicht um Methoden, sondern es geht für mich als Leser, als Person, meine Haltung, das Gleiche hier von Jesus reden. Kein Buch, das irgendwie eine praktische Anleitung gibt zur Evangelisation, persönliche Evangelisation, aber ein Buch, das den Leser als Person erstmal dafür vorbereiten soll, erstmal die richtige Herzenshaltung zu bekommen, um da dran zu gehen praktisch. Mhm. Das waren so zwei Bücher, wo ich dachte, das lohnt sich, das müssen wir machen, deswegen das hatten wir dann übersetzt. Oder dieses Buch, Seele, ernähre dich gesund, gerade über die modernen Medien, Smartphone, Internet, diese Dinge. Dazu gibt es ja auch mittlerweile einiges mehr an guter Literatur, aber das ist auch ein Buch, also ein sehr guter Einsatz, also die von der Ernährungspyramide abgeguckt praktisch, ja. Es geht im Grunde um die Frage, wie bekomme ich Weisheit im Zeitalter der Information? Wir werden überschüttet mit Information, aber wie gehe ich weise damit um? Wie schöpfe ich Weisheit aus alledem und so? Und der Autor macht das, glaube ich, ziemlich gut in diesem Buch. Das sind so ein paar Beispiele so aus den letzten Jahren. Aber wie gesagt, man sucht sich Arbeit, man sucht Bücher auf dem englischen Markt, man guckt, wo sind vielleicht alte deutsche Bücher, die es wert sind, neu aufgelegt zu werden. Das habe ich jetzt nicht hier, aber im letzten Jahr entstand so eine Art Mischung von Amy Carmichael. Drei Geschichten von Menschen, die sie geschrieben hat. Das eine musste ich aus dem Englischen erst übersetzen und die anderen aus zwei uralten deutschen Auflagen ein bisschen sprachlich bearbeiten. Und so ist ein Buch aus drei entstanden praktisch. Und das eine gab es noch gar nicht auf Deutsch und so. Das ist immer wieder ein Suchen praktisch, ja, wo finden wir etwas? Genauso auch für Hörspiele. Schreiben wir ein neues Hörspiel, haben wir eine Geschichte, wie machen wir das? Wo ist Bedarf? Wo fehlt noch was? Wie erreicht man die Leute überhaupt? Vor allem in einer Zeit, wo die Leute immer weniger lesen, weil sie vielleicht Radio hören.
Das ist ja nicht so schlimm.
Ja, und bei Radio Segenswelle gibt's ja Hörbücher, nicht wahr?
Ja, ja.
Da braucht man noch nicht mal ein Abo wie bei Spotify oder sonst wo. Und das ist natürlich sehr bequem und ich nutze das auch gerne. Mhm. Also wenn ich meine jüngsten zwei Söhne morgens zur Schule bringe, wir hören immer Hörbücher. Ganz tolle Sache, ja. Man bekommt das vorgelesen von Hudson Taylor zum Beispiel, haben wir jetzt Biografie durchgehört oder verschiedene andere Geschichten. Das ist ja auch eine super Sache. Es ist halt nur für Verleger umso schwieriger, sich finanziell überhaupt aufrechtzuerhalten. Man bietet so einen super Service, man liest den Leuten die Bücher vor, bekommt aber gar kein Geld mehr dafür. Also gut wie kein Geld mehr. Weil, wenn ich so überlege, so ein Hörspiel-CD kostet jetzt 4 €, bis vor kurzem noch 8 €. Wenn wir das im Buchladen für 8 € verkaufen, dann kommen beim Verleger immerhin so 4 € an, nach Abzug von Händlerrabatt und allem und so, ne? Schon nicht schlecht. Die CD wird vielleicht nur einmal gehört. Das Geld ist da, ist immer ein fester Betrag. Wenn ich die gleiche CD jetzt bei Spotify oder sonst wo über Streaming-Kanäle ausstrahle und jemand hört sie einmal durch, dann bekomme ich vielleicht so 5-6 Cent. Das heißt, man muss sie 70 Mal durchhören, damit wir als Verleger das gleiche Geld reinbekommen, als wenn jemand eine CD einmal kauft, sie in den Schrank legt und gar nicht hört. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Finanzierungsmodell. Und für Verleger ist das wirklich, man zieht ein Stück weit Boden unter den Füßen weg. Die Frage ist ja, wie können wir noch weiter gute Literatur herausgeben, wenn die Leute nicht bereit sind, dafür zu bezahlen? Denn man muss ja irgendwo auch etwas investieren dafür, dass was Gutes kommt. Und so stehen wir, glaube ich, ein Stück weit in einer Umbruchsphase, wo die Frage ist, wie geht das weiter insgesamt? Weil Hörbücher bewirken ja auch, dass man dann auch weniger liest. Gut, es bewirkt natürlich auch, dass manche Leute wenigstens etwas hören,
ja,
die
genau.
nie lesen würden.
Ja.
Und wie gesagt, es ist eine tolle Sache, Hörbücher, Hörspiele. Aber als Verleger steht man da und fragt sich, wie geht das weiter? Gerade weil Audiomedien sich total verändert haben durch die Streaming-Plattformen. Und mir scheint auch, dass insgesamt auch Bücher doch ein Stück weit weniger gelesen werden, weil mehr hören können. Kann man natürlich schwer beurteilen. Aber was immer wieder gebraucht wird, glaube ich, das sind eben packende Geschichten. Es gibt Fantasiegeschichten, die ihre Berechtigung haben. Es gibt auch echte Geschichten, die erzählt werden. Und das ist auch so unser Ziel, so für die nächste Zeit eben auch neue Bücher rauszugeben mit Geschichten, die man zum Beispiel Kindern vor dem Schlafen lesen kann, dass man wirklich eine Seite hat oder so und wo jede Geschichte wirklich einen geistlichen Impuls vermittelt. Ja. Und vielleicht auch für Erwachsene in dieser Richtung mehr zu machen, weil das ist etwas, wo wir sehen, das ist das, was die Leute doch immer wieder brauchen, immer wieder so Impulse für den Alltag. Also es geht nicht um theologische Wälzer, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber so die meisten Leute wälze nicht so. Und, aber man braucht immer wieder so Impulse, die einem im Leben mit Jesus dann im Alltag weiterhelfen. Ja.
Was ist denn jetzt dein persönlicher Wunsch oder was du dem Verlag für die Zukunft einfach erhoffst?
Also ich wünsche sehr, dass wir noch viel mehr Literatur verbreiten können, ganz logisch, ja. Und das ist auch eines der Schwerpunkte der Arbeit jetzt, dass wir daran arbeiten, präsenter zu werden durch verschiedene Sachen. Also wir machen jetzt Buchtrailer zum Beispiel auch. Online-Plattformen haben wir stark überarbeitet und arbeiten daran, bekannter zu werden praktisch, ja. Also sag mal, natürlich ist das schön, wenn Leute spenden, aber die beste Unterstützung ist, wenn die Leute die Bücher kaufen und lesen und verschenken. Und weil das zeigt uns ja, man braucht die Bücher, ja. Man braucht nicht irgendwie Spenden für Bücher, die keiner kauft und keiner liest, sag ich mal. Dann kann man das auch einstellen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir sehr viel gute Literatur zu bieten haben. Es wird sorgfältig ausgewählt. Natürlich passieren da auch Fehler. Schleicht sich mal was ein, wo du denkst dann, vielleicht nicht so, aber es sind doch alles Bücher, die erbaulich sind, die reines Evangelium, gute Botschaft, reine Lehre verkündigen. Und da wünsche ich mir sehr, dass davon viel mehr Gebrauch gemacht wird, dass das Verbreitung findet. Und natürlich, dass wir auch in Zukunft von Gott geführt werden, was die nächsten Projekte sind, welche Bücher, wie soll es weitergehen, dass zu Ehre Gottes weiterläuft und Menschen dadurch erbaut werden, gesegnet werden. Ja.
Ja, ich denke, das kann der Zuhörer auch gerne als Anliegen mitnehmen, dafür beten. Und dann zum Abschluss, wir kommen leider zum Ende. Hast du vielleicht noch ein Abschlussstatement, ein Ratschlag oder so für den Zuhörer? Was möchtest du uns noch weitergeben?
Ich würde empfehlen, nicht so viel zu lesen. Also heutzutage wird unglaublich viel gelesen auf so einem kleinen Bildschirm. WhatsApp-Nachrichten, Instagram-Feeds, sonst alles Mögliche wird gelesen, gelesen, gelesen. Also jemand sagte mal, dass der durchschnittliche junge Mensch heutzutage wo angeblich einen Roman am Tag liest, in Form von Kurznachrichten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es doch so viel ist. Aber man sollte sich schon bewusst sein, sehr vieles davon ist kurzlebige Information, die morgen keinen mehr interessiert. Aber es wird immer schwieriger, sich Zeit zu finden, mal ein Buch am Stück durchzulesen, ja. Und das Lesen von Büchern hat einen ganz anderen Wert, als wenn man sich irgendetwas ergoogelt und im Netz liest. Also man kann natürlich auch digital lesen, also E-Book-Reader, die setzen sich interessanterweise nicht durch, auch wenn es langsam steigt, aber es ist noch kein Durchbruch. Aber ein Buch, da hast du was in der Hand und du kannst dann unterstreichen und so weiter. Und das ist meine Empfehlung, was Bücher angeht. Man muss gar nicht zu viele Bücher haben und sehr viele Bücher lesen. Aber man muss gut aussuchen, was lese ich. Und das, was ich lese, das muss dein eigen werden. Mir geht schon so, wenn ich auf die Kanzel gehe mit einem Predigtkonzept oder so, wenn das nur so gedruckt ist, was ich getippt habe, das ist noch nicht meins. Erst wenn ich da dann rumgekritzelt habe, dann ist das so richtig, so meine Predigt. Mhm. Und bei Büchern ist auch so, wenn man es unterstrichen hat und so weiter, man eignet sich das an. Das heißt, das Buch muss ein Teil von mir werden, das muss mein Leben verändern. Ich muss auch Zeit haben, das zu leben. Deswegen nicht zu viel, aber eben gut ausgesucht. Und da gibt dieses Buch natürlich auch wirklich sehr gute Tipps zu. Da geht es ja auch um Bibel und auch sonst um Bücher, welche Weisheit dahinter steckt. Weil ich merke immer wieder, wenn ich so ein 100 Jahre altes Buch habe, zum Beispiel von Amy Carmichael oder so, die Geschichten aus Indien, was wir sie mit Gott erlebt hat oder so. Wir haben in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wie in jeder anderen Zeit auch, unsere blinden Flecken. Kennst du ja wahrscheinlich, wir haben ja in unserer Netzhaut ein Loch. Das heißt, es gibt einen Punkt, den sehen wir überhaupt nicht. Wir merken das nicht. Der ist eigentlich schwarz. Unser Gehirn füllt ihn. So ist es aber auch in der geistlichen oder in der geistigen Welt. Es gibt Dinge in unserem Leben, wir merken die gar nicht. Wir denken, das ist schon immer so. Wir messen uns an anderen, an unseren Zeitgenossen und denken, ich bin ganz in Ordnung. Machen alle anderen auch. Also ganz in Ordnung. Dann liest du ein Buch von vor 100 Jahren und du denkst, wie die Leute damals mit dem Herrn gelebt haben, wie die gedacht haben und denkst, Mensch, das sehen wir gar nicht so. Irgendwie, wir haben da einen blinden Fleck. Die hatten ihre blinden Flecken. Aber durch solche Literatur, die so über Kulturen, über Jahrhunderte übergreift, werden solche Blindflecken ein Stück weit gefüllt, aufgedeckt. Und es ist wirklich förderlich, wirklich Bücher zu lesen, auch aus einer anderen Zeit, aber natürlich auch zeitgenössische, moderne Literatur. Also es ist gut, eine Vielfalt zu lesen. Sachliteratur, auch Belletristik, verschiedene Dinge zur Persönlichkeitsformung, Bildung, sage ich mal. Aber wie gesagt, nicht um gelesen zu haben, es muss dein eigen werden praktisch. Ja, dafür sind Bücher da, dass sie unser Leben verändern ein Stück weit. Mhm. Natürlich hoffentlich zum Guten, genau. Dass wir dem Herrn ähnlicher werden. Ja, genau. Und das ist auch das Ziel unserer Arbeit.
Ja. Da muss ich auch jetzt schon abrunden. Heinrich, danke schön, dass du hier warst. Und
sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke auch für den Einblick, den wir bekommen konnten. Wie gesagt, wir werden das auch verlinken. Und ich kann auch nur dem zustimmen, was du am Ende auch gesagt hast, dass wir gute Bücher brauchen, dass wir mehr lesen sollten, was gut ist, ausgewählt lesen. Und ja, dass es hoffentlich dann unser Glaubensleben belebt und dass wir Jesus näher kommen. Genau, und das möchte ich dir, lieben Zuhörer, auch mitgeben. Ich ermutige dich zu lesen und dem Herrn ähnlicher zu werden. Und in diesem Sinne, eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.